Willkommen bei «Kontext – Wirtschaft im Gespräch». Die Podcast-Serie, die der Wirtschaft eine Stimme gibt. Spannende Insights, tiefgründige Diskussionen und fundierte Informationen rund um die Wirtschaft mit Expertinnen und Experten von der Wirtschaft. Und mit mir, Nicole Leuenberger, eurem Gastgeber. Die Schweizer Bevölkerung hat ganz klar Nein gesagt zu einer elektronischen Identitätskarte. Brauchen wir nicht. Oder brauchen wir auf jeden Fall nicht so. Bei der Volksabstimmung 2021 haben fast 2/3 der Schweizerinnen und Schweizer Nein gesagt zu einer EID. Aber jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Und beim zweiten Mal, da soll alles besser werden. Über die EID rede ich heute mit Marcel Rösinger. Er ist Manager beim Beratungsunternehmen Accenture mit Fokus auf Versicherungen und Gesundheitswesen. Herzlich willkommen, Marcel.
Hi Nico, danke. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann und bin gespannt auf unseren Austausch.
Freue mich auch. Wie machst du das eigentlich mit diesen Ausweisen? Weil bei mir ist es mittlerweile so, ich bin heute hier auf Zürich zu euch gekommen, ich habe kein Portemonnaie dabei. Ich habe meine Sachen alle auf dem Handy, ich zahle mit dem Handy, ich schaue meine Sachen an mit dem Handy. Ich habe eigentlich kein Portemonnaie dabei. Entsprechend, ich könnte mich heute aktuell nicht ausweisen, wenn ich aus seiner Kontrolle weglaufe. Wie ist das bei dir?
Ich bin da noch ein bisschen oldschool. Ich habe effektiv noch das Portemonnaie dabei. Ich hätte auch noch ein bisschen Münze, was heute auch nicht mehr so gegeben ist. Aber du hast natürlich völlig recht. Auch ich identifiziere mich viel über das Nattel. Ich zahle über das Nattel. Das ÖV-Billett wird über das Nattel gelöst. Und wenn du das Nattel verlieren würdest, wärst du ein bisschen in Trouble, oder? Aber das geht ja auch genau in die Richtung, dass man immer digitaler wird. Man kommt weg von physischen Gegenständen und Ausweis. Und ich glaube, du wärst sich einer, der gerade von so einer EID profitieren würde, wenn du dich jetzt ausweisen müsstest. Oder wenn du Auto fahren möchtest, bräuchtest du auch den Ausweis dabei.
Also ich wäre sofort ein Nutzer der ersten Stunde. Ich bin so ein klassischer Early Adopter. Ich bin Technik interessiert. Ich will so Sachen ausprobieren. Ich habe als Erster das auf dem Handy. Aber mir ist sehr bewusst, ich bin eine Ausnahme. Viele Leute ticken nicht so. Und über das möchte ich heute mega gerne mit dir reden. Wie bringen wir denn auch, sagen wir, meine Mami oder irgendein Kollege, der jetzt nicht alles am Handy macht, dazu, um eine EID einzusetzen? Brauchen die das überhaupt? Und das wäre meine erste Frage an dich. Für was überhaupt eine EID?
Ja, für die EID gibt es natürlich verschiedene mögliche Anwendungsfälle, die sich über die ganze Schweizer Wirtschaft hinweg spannen, sozusagen. Und in erster Linie profitieren alle davon, wenn der Schweizer Wirtschaftsstandort durch eine digital starke Schweiz gefördert wird. Als einzelner Nutzer, meine Mami oder unsere Kollegen, die nicht so digital affin sind, dort muss man ein bisschen genauer anschauen, wie sie profitieren können. Aber auch dort gibt es Anwendungsfälle, wo sich wahrscheinlich in dem Bereich bewegen von der administrativen Aufwand, von amtlichen Gängen, also wenn du jetzt einen Wohnungsumzug melden möchtest oder irgendwelche Formulare ausfüllen musst, dann tust du dich im Moment immer noch ausweisen per im blödsten Fall deine Ausweiskopie, die du noch mitschicken musst. Und wenn man die Identifikation digital gestalten kann, dann kann auch der ganze Prozess digital gestaltet werden. Also dann muss man nicht mehr aufs Amt gehen für eben Wohnungssuche oder einen Strafregisterauszug bestellen. Die Sachen kann man dann innerhalb von wenigen Minuten am Nattel oder am Computer abschliessen.
Ja, ich hatte jetzt das auch wieder gehabt, einen Austausch mit dem Notariat zum Beispiel. Da schickt man so eine Fotokopie von seiner ID per Post in schlechter schwarz-weiß Auflösung. Also natürlich irgendwie eben wirklich ein bisschen mittelalterlich und ja auch nicht wahnsinnig sicher, das Analoge.
Ja, man sagt eigentlich schon, dass man mit einer ID sicher unterwegs sein kann. Ist natürlich sehr wichtig, dass das transparent und offen gestaltet wird, die Architektur dahinter, wie so etwas aufgebaut ist, wie man am Puls der Zeit bleibt, auch mit dem neuesten Sicherheitsprotokoll. Und dadurch, dass das jetzt ja eben im zweiten Anlauf durch den Staat aufgebaut wird und nicht mehr, wie im 21 abgelehnt worden ist, auch von den privaten Anbietern erstellt werden soll, denke ich, wird auch das Vertrauen in der Bevölkerung vorhanden sein, dass die Vertrauensinfrastruktur ist beim Bund. Und ich war auch skeptisch im 21. Also ich habe dort auch Nein gestimmt, muss ich ehrlich sagen. Ich verstand skeptisch dahinter, das war bei mir gleich. Wenn jetzt aber eben der Bund sagt, dass man das offen und transparent aufbauen kann, dann ist das eine völlig andere Ausgangslage. Und das ist sicher etwas, wo auch weniger digital affine Leute eine Sicherheit bieten kann, um bei so etwas mitmachen. Und dann müssen wir einfach wirklich noch die Anwendungsfälle, müssen dann noch klar kommuniziert werden. Das ist wahrscheinlich etwas, wo man am Anfang nur so punktuell merkt, dass man sich, oh, ich könnte mich ausweisen ohne Portemonnaie, ich kann irgendwelche Formulare online bestellen, ich kann meine, meine Nachweise von irgendwelchen Weiterbildungen, ich kann mein Produkt vom Master, kann ich meine Abschlüsse alles nachweisen. Das sind so punktuelle Anwendungsfälle. Und das kommt dann mehr und mehr ins Rollen. Dann kann man da das wie ausbauen. Und wenn das Vertrauen gefasst ist und man da ja, ein bisschen den Nutzen sieht, dann wird es da vielleicht auch so einen Schneeballeffekt geben, dass da plötzlich das Ökosystem richtig wachsen kann. Also wenn wir da jetzt mal schon ein bisschen ins Ausland schauen, in Estland zum Beispiel, wo sehr digital sind. Also die sind uns in vieler Hinsicht schon voraus. Das sind so ein bisschen die Vorreiter für digitale Transformation in Europa. Dort habe ich jetzt letztens nachgeschaut, es sind über 600 Services, die man über so eine E-Identifikation auslösen, beziehen oder abwickeln kann. Es sind über 2'500 Unternehmen angeschlossen. Und da merkt man dann plötzlich, dass der Nutzen, auch wenn man am Anfang vielleicht das nicht so sieht, über die Jahre massiv steigt und das Ökosystem sich bildet.
Das ist wahrscheinlich eben so ein Ökosystem oder ein Plattformproblem auch, solange es noch niemand hat, ist es schwierig, um das in Schwung zu bringen. Und irgendwann erreichst du eine kritische Masse. Oder? Und das habe ich auch schon gehört von Estland. Dort ist es, glaube ich, also dort hat es, glaube ich, mehr oder weniger jeden, oder? Hat so eine Idee.
Ich denke, dort ist die Abdeckung 99%. Also braucht es vielleicht nicht jeder so viel, aber es ist bezogen worden und einsetzbar.
Und in der Schweiz sollte ja die neue EID freiwillig sein. Also es muss niemand, es bekommt auch niemand automatisch eine. Du musst sie beantragen. Hast du nicht das Gefühl, das dauert ewig bei uns? Bis so ein bisschen die kritische Masse.
Ja, aber ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Es muss freiwillig sein und bleiben. Und auch von den Anwendungsfällen, die müssen auch immer noch analog oder auf anderen Wegen nutzbar sein. Also es darf niemand gezwungen werden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit die Bevölkerung auch Vertrauen fassen kann in so einen Prozess. Wenn man eher ein bisschen zurückhaltend ist, möchte man vielleicht mal noch 2-3 Jahre schauen, wie sich das entwickelt, und dann macht man dann doch mit, wenn das Angebot steigt. Und ja, vielleicht gibt es am Anfang einen langsameren Start, aber es wird dann schon ins Rollen kommen. Wenn das Vertrauen gefasst ist, der Nutzen nach und nach gezeigt werden kann und vor allem auch, wenn das reibungslos verläuft. Also da ist wirklich wichtig, dass es am Anfang sehr sauber aufgesetzt werden.
Jetzt tut der Bund das entwickeln, und das sind komplexe Software-Systeme. In der letzten Vorlage hat er das ja eben die Privaten gemacht, zum Teil Tech-Unternehmen. Denen traue ich Technik mit der Technologie. Traue ich diesen Unternehmen, vielleicht mit meinen Daten nicht so fest, aber Technik, das können sie. Kann der Bund das auch?
Ich würde sagen, ja. Man kann ja immer noch mit einem grossen Technologiepartner zusammen arbeiten. Es muss einfach das Know-how und die Skills müssen beim Bund aufgebaut werden und entstehen, sowie auch die physische Infrastruktur, um das Ganze zu verwalten. Und ja, man sagt, Innovation ist vielleicht ein bisschen eingeschränkter und so, aber die Vernehmlassung ist jetzt ja offen gestaltet worden gewesen. Es haben auch viele Leute ihre Rückmeldungen geben können, und ich glaube, es wird da schon auch zu Partnerschaften und Zusammenarbeiten kommen, solange der Bund die Hände darüber halten kann und Pferde zusammenhalten und das Ganze strukturiert aufbauen kann, sind ich da keine Hürde. Es ist ja auch nicht so, dass wir etwas komplett Neues erfinden müssen. Das funktioniert ja in anderen Ländern auch schon mit verschiedenen Systemen. Zum Beispiel jetzt, um noch auf Estland zurückzukommen, mehr würde jetzt gemäss dem neuen Gesetzentwurf die Daten dezentral auf einem persönlichen Nattel gespeichert haben. Also es gibt dann auch nicht nochmal eine ID-Karte mit einem Chip, wo du buchen kannst, zum Identifizieren. Es ist wirklich alles auf dem Handy. Und die Sachen muss man einfach gut testen, öffentlich zugänglich machen und dann mit dem entsprechenden Sicherheitsprotokoll umsetzen. Und das ist sicher ein langer Weg, wo man aber gut und strukturiert angehen muss, damit da keine Bedenken bestehen.
Die Daten, wer sieht die, eben, das ist auf meinem Handy primär, aber das ist ein mega wichtiger Punkt. Oder? Eben gerade, wenn man jetzt hört, der Bund baut das auf, der Bund bekommt noch mehr Infos, der Bund, was weiss der nachher über mich, wenn ich, keine Ahnung, eben meinen Strafregisterauszug holen oder so. Da ist ja schon auch in der letzten Abstimmung war es mit in der Corona-Zeit gewesen, wo ja wirklich auch recht Skepsis gegenüber dem Bund herum war. Nicht in allen Bevölkerungskreisen gleich, aber es hat Skepsis gegeben. Wie ist das jetzt da aufgebaut, damit man dem System vertrauen kann und eben nicht das Gefühl hat, jetzt gibt es irgendwie mehr Überwachung?
Vielleicht gerade noch zu während der Corona-Zeiten. Ja, das war sicher ein Teil, der so ein bisschen zu der Skepsis geführt hat. Andererseits hat uns das mit dem Covid-Zertifikat auf dem Nattel eigentlich gerade schon so einen Anwendungsfall gezeigt.
Das stimmt. Und das hat nämlich recht gut funktioniert.
Das hat super funktioniert. Ja. Und in die Richtung soll das eben auch gehen. Mhm. Und auf der zweiten Teil deiner Frage.
Die Frage ist, wie viel erfahrt der Bund über mich?
Ah, genau.
Wenn die Daten ja dort drüber laufen.
Also eigentlich nichts. Also eigentlich. Das ist ja alles verschlüsselt, kryptografisch. Und dir werden in deiner Wallet deine, kann man auch sagen, verschiedene EIDs ausgestellt, die du vorweisen könntest. Und wenn
die
du,
Wallet, das ist die App, die ich installiere.
Genau, also du wirst eine EID-App haben, gemäß dem aktuellen Vorgehen. Und dort hast du wie ein Wallet drin, also ein Portemonnaie, ein digitales, wo wirklich auch dein physische abbilden kann. Du hast deinen Studiausweis drin, du hast deinen Führerschein drin, du hast
deinen Impfausweis,
den Swisspass, genau. Und die haben ja enthalten alle verschiedenen Informationen. Mhm. Und gemäß dieser Vorlage möchte man sich auch wirklich ganz nah am Prinzip von der Datensparsamkeit halten und die Self-Sovereign Identity, also selbstbestimmte Identität. Und während du zwar das alles mal hinterlegen musst, sehe ich es weniger kritisch, was kann der Bund sehen, wo der Anbieter ist, als die Person, die mich dann verifiziert oder die Unternehmen. Und da finde ich ganz spannend die Anwendungsfälle, dass man dann aufgrund mit dem Prinzip der Datensparsamkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel nachweisen muss, dass ich 18 bin, zum Alkohol kaufen, muss ich nicht meinen Ausweis zeigen, wo mein Name draufsteht, mein genaues Geburtsdatum, sondern kann einfach nur, bin ich über 18, ja, nein, ausweisen. Und das ist die einzige Information, die ich liefern muss. Und das ist dann möglich.
Das heisst, der Verkäufer erfährt nicht Sachen über die, die du nicht preisgeben
willst. Genau. Und das geht dann auch in anderen Bereichen so, wo man im Moment vielleicht noch Geburtsdatum, Name, Adresse, AHV-Nummern, alles mitgeben muss. Längt es dann, wenn nur noch die Adresse dabei ist? Dass man da selber bestimmen kann, was wird an wen weitergegeben. Und was auch in der Vernehmlassung ein Thema war, ist, man möchte auch eindämmen, dass die Verifizierer zu viel fragen. Also da soll es auch wie ein Kontrollmechanismus geben, wo dann das überblickt und sagt, nein, du musst eigentlich nicht wissen, was die Adresse ist, du musst nur das Alter haben. Und auch nicht das genau, sondern nur plus minus 8.
Mhm. Das ist wie die Apps auf dem Smartphone, wo ja deine Berechtigungen wie Kamera und Mikrofon und Zeug und Sachen. Hat es am Anfang das auch gegeben, dass jede neue App hat einfach mal alles wollen und ohne, dass du das gebraucht hast, hast die App nicht können brauchen. Das hat sich ja dann auch bessert mittlerweile. Und das Gleiche sollte da auch so sein, dass sie wirklich nur die Infos liefern, die tatsächlich gebraucht werden.
Absolut guter Vergleich. Du kannst ja auch beim Handy jetzt bei der App selber bestimmen, auf was sie zugreifen dürfen. Oder vielleicht nur in einem gewissen Fall, wenn jetzt ein Videocall reinkommt. Und so soll das auch ausgestaltet werden dann bei der EID, dass du Case by Case aktiv entscheiden kannst, was wird mitgeliefert oder nicht. Und wenn du findest, ich möchte das nicht teilen, dann wird es ja immer noch andere Wege geben. Darum bist du dann nicht gezwungen, das über die EID abzuwickeln.
Jetzt tönt das alles gut auf dem Papier und der Bund sagt uns, das ist sicher so und so funktioniert das, aber das ist ein komplexes Software-System mit ganzen Haufen Stellschräubli. Laien-Anwender können da nicht drin sein. Wie wird jetzt sichergestellt, dass man dem kann vertrauen kann? Also überblickt das jemand, sieht da jemand rein?
Ja, also die technischen Details, die werden transparent und offen dargelegt, damit das auch getestet werden kann. Und da habe ich schon Vertrauen in den Bund, dass man da die Sicherheit gewährleisten kann. Ich tue da am liebsten den Vergleich zum Online-Banking. Da sind wir seit 15, 20 Jahren. Vertraust du der Bank einfach an, dass das funktioniert, oder? Und mich persönlich, ich hätte wahrscheinlich einen größeren Verlust, wenn jemand auf mein Konto zugreift, also auf meine Daten, wenn ich ehrlich bin. Oder? Und da muss man einfach ein bisschen umdenken, wenn das funktioniert seit Jahrzehnten gut. Und ich bin überzeugt, dass das auch bei der EID umsetzbar sein wird.
Dort, wo es schlussendlich fast um am meisten geht, vielleicht noch fast mehr als beim Bankkonto, ist ja beim E-Voting. Wenn man wirklich abstimmen können, wählen, dort brauche ich auch meinen Ausweis jeweils. Sollte das da auch möglich, sollte das quasi ein Weg bereitet werden zum E-Voting?
Das fände ich super. Also für mich einer der besten Anwendungsfälle, wo mehrmals im Jahr angewendet werden kann, wo alle in der Schweiz betreffen tut und muss. Und dadurch kannst du natürlich viel mehr Leute erreichen, die aus verschiedenen Gründen vielleicht aktuell an politischen Prozessen nicht so barrierefrei teilnehmen können. Und ja, man erreicht da eine grosse Menge. Und es ist ein wichtiger Prozess für unsere Demokratie. Und ist für mich mein persönlicher Favorit von diesen Anwendungsfällen. Und ich finde das auch immer so mühsam mit dem, ja, musst du das Kuvert ausfüllen, musst richtig ins Richtige rein tun und unterschreiben, und sonst ist es ungültig. Dann musst du es noch rechtzeitig auf die Post bringen. Wenn du das nicht hinkriegst, wer geht dann noch wirklich am nächsten Sonntag dann noch wählen, wenn die Zeit knapp ist? Und von dem her ist das sicher ein guter Punkt. Das funktioniert auch in anderen Ländern schon gut, zum Beispiel auch nochmal Estland zu erwähnen. Und ja, ist für mich ein Favorit.
Dort ist einfach immer so, der Chaos Computer Club warnt dort immer. Und ich meine, das sind die absoluten Nerds, die sich mit Hacking auskennen wie sonst niemand. Und wenn die sogar warnen und sagen, das kann man nicht sicher betreiben.
Ja, da muss ich sagen, da bin ich jetzt auch nicht der Cybersecurity-Experte. Ich denke aber, nochmal der Vergleich zum Banking. Es ist möglich, Transaktionen sicher zu halten. Andere Länder machen es schon. Du wirst nie 100%ige Sicherheit haben. Das finde ich aber, darf einen nicht davon abhalten, Sachen zu optimieren. Oder? Don't let perfect be the enemy of good. Weil sonst kommen wir nie voran. Wenn man immer den kleinen Zweifel hat, dass etwas passieren könnte, ist die Entwicklung einfach eingeschränkt.
Gut. Aber ich habe vorhin gesagt, ich bin von Natur aus eher ein technikgläubiger Mensch. Ich finde so Sachen cool und spannend. Ich sehe wirklich die grösste Hürde. Wie bringen wir die Leute dazu, das zu nutzen? Weil im Moment habe ich fest das Gefühl, es ist etwas, das von der Anbieterseite gepusht wird, wo eben, es wird der Wirtschaft das Leben erleichtern. Mhm. Und darum ist die Wirtschaft dafür, dass man die E-Idee so schnell wie möglich bringt. Ich sehe total die Vorteile. Ich glaube einfach, der Schlüssel ist, es muss handfeste Vorteile auch für die Bevölkerung
absolut
haben. Und ich glaube, die muss man wahrscheinlich noch, also wenn es jetzt morgen eine Abstimmung gäbe, weiss ich nicht, das Volk bereit wäre. Ich glaube, da gibt es noch etwas zu tun, kommunikativ.
Ja, einerseits geht es wirklich darum, dass man das Volk auch abholt. Und andererseits bin ich fest überzeugt, man muss es einfach mal anfangen. Wenn man mal ein, zwei Anwendungsfälle hat, die gut laufen, dann spricht sich das um. Und kann das wie organisch wachsen. Man kann jetzt nicht erwarten, dass man morgen 100 Services anbietet mit dem. Oder man muss auch die ersten Erfahrungen sammeln. Die User Experience von der App ist auch ganz wichtig. Das muss intuitiv sein, das muss einfach sein. Da muss jeder damit umgehen können. Auch eben Leute, die überhaupt nicht digital affin sind. Das muss barrierefrei gestaltet werden. Und so bin ich der Meinung, man kann da ja, viele Leute erreichen. Und eben, es muss ja auch nicht für alle sofort das Richtige sein. Das ist ein Entwicklungsprozess, den man da durchmacht.
Vielleicht kann man noch etwas lernen von Twint, fällt mir gerade ein, weil dort ist auch Twint ist am Anfang auf den Markt gekommen und ich habe das gesehen und gefunden, hey, es gibt Google Pay, es gibt Apple Pay, das wird sich nie im Leben durchsetzen. Und jetzt hat jeder in der Schweiz das Twint, von letztem ist sein Markenverzeichnis, das ist die beliebteste Marke von der Schweiz mittlerweile, Twint, und alle nutzen es. Und wenn man so eine Entwicklung, aber das hat auch Jahre gedauert.
Genau, und hat aber eben das, was ich gerade vorher gesagt habe, erfüllt. Es ist einfach mega benutzerfreundlich. Ja. Es ist easy, es ist transparent. Du hast mit 3 Klicks gezahlt, oder? Die Anwendungsfälle sind, es ist ja nicht nur im Laden zahlen, sondern ich schicke schnell einem Kollegen etwas. Oder, es ist einfach ein super Produkt. Und ja, den Sweet Spot muss man halt auch mit der Idee treffen, dass man am Anfang so Anwendungsfälle hat, die resonieren und auf den aufbauen kann.
Ja, genau. Ich glaube, es braucht so ein, zwei Killer-Applikationen, wo du wirklich sagst, hey, Mo, das ist mega praktisch, das leuchtet allen ein. Und dann tut sich irgendwann das Tor auf und dann merkt man, ah, okay, für das kann ich es auch noch brauchen. Ja. Nice.
Wenn wir an die Anwendungsfälle denken, da, das sind eben zum Teil Nischenanwendungen, wo einzelne Personengruppen mehr profitieren würden als andere. aber sie sind eigentlich wirklich sehr, sehr breit umsetzbar, wenn man es mal ja, ein bisschen genauer anschaut. Also die Liste von Services, die in anderen Ländern angeboten werden, ist eigentlich alles, was im Moment administrative oder Aufwände sind oder Verwaltungen, alles beim Amt, Passbüro, Firmeneröffnungen, alles, wo man im Moment vielleicht noch physische Termine machen muss, kann man mit dem optimieren. Ich meine, das ist ja eigentlich wie die Digitalisierung immer ein Thema. Die einen finden das, hey, super, ich muss nicht aus dem Haus. Die anderen schätzen es dann doch, dass man noch den persönlichen Kontakt noch suchen kann. Und das muss ja auch eben noch parallel möglich sein.
Ja, genau. Also es soll nicht alles auf den Kopf stehen. Es soll eine zusätzliche Möglichkeit sein, eine einfache Möglichkeit. Wer jetzt lost und findet, ah, mega cool, lade ich mir morgen runter. Ganz so schnell geht es ja nicht. Da steht uns noch ein rechter politischer Prozess bevor. Im Moment, das letzte Ereignis, das ich gesehen habe, ist, dass die Rechtskommission vom Nationalrat mal beschlossen hat, ja, sie treten auf das Gesetz ein, das der Bundesrat vorgeschlagen hat. Aber eben, sie fangen auf Kommissionsebene. Dann muss es jetzt erst in den Rat und nachher muss der Rat ja sagen und nachher kann es dann gleich nochmal ein Referendum geben. Also, das dauert noch.
Ich denke, 2026 soll das ja losgehen. Im Moment werden die Grundlagen schon gelegt, was IT-Architektur angeht, Vertrauensinfrastruktur, wie man das Ganze aufsetzen möchte. Es werden die Rückmeldungen von der Vernehmlassung mit eingearbeitet. Und der Hauptgrund, wieso es ja im 21 gescheitert ist, ist ja, dass es auch durch die Privaten zur Verfügung oder aufgebaut werden soll. Und wenn es jetzt wirklich beim Bund liegt, die ganzen Kompetenzen und Verantwortungen, glaube ich, dass es durchkommt. Es wird immer Datenschutzbedenken geben. Das ist auch richtig so. Man muss da auch genau anschauen. Aber wie gesagt, ich denke, es ist sicher der nächste Schritt, um eine attraktive Schweiz weiter voranzutreiben. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, dass ja in der EU ist mit der EU-ID gerade um die gemeinsamen Standards zu schaffen, dass innerhalb von der EU zum Beispiel die EID auch in anderen Ländern nutzbar ist.
Ja, das wäre natürlich schön, dass ich mich auch zu Barcelona ausweisen kann mit meiner Schweizer EID, oder?
Genau, und das ist natürlich wichtig und auch wird berücksichtigt, dass man die internationalen Standards schon von Anfang an mit einfließen lässt und keine Schweizer Insellösung aufbaut. Das heisst jetzt nicht, dass man abhängig ist von der EU, man möchte einfach die Schnittstellen offen halten, um dort anknüpfen zu können. Ja, und was ich noch spannend finde, wir haben es in der Führung kurz gesagt, ich komme ein bisschen aus dem Gesundheitswesen von meinem Hintergrund her und auf das EPD müssen wir jetzt nicht vertieft eingehen.
Das elektronische Patientendossier.
Genau, ja. Das ist eine Geschichte für sich selber. Aber die EID könnte dann natürlich bei der Erstellung von so einem EID helfen. Also ich habe das gerade letztens mein elektronisches Patientendossier eröffnet. Das ist auch über einen Identifikationsmechanismus gegangen mit X SMS und E-Mails und Passwort und so weiter. Es ist auch gegangen. Es wäre aber sicher etwas, was mit der EID einfacher ging.
Aber das ist ein super Beispiel, weil ich habe nämlich das auch angefangen und ich bin im Fall mit in diesem Prozess ausgestiegen. Ja. Irgendwann. Weil ich habe gefunden, hey, mir nimmt das Wunder, ich will wissen, wie das funktioniert, probiere ich mal aus. Ich habe den Prozess angefangen und irgendwann habe ich gefunden, hey, weißt du was, es ist mir zu kompliziert und ich brauche es eigentlich
immer nicht. Ja, ich habe auch mehrere Anläufe gebraucht. Das ist so, ja.
Und wenn man dort einfach hätte können sagen, hey, verknüpfen, EID, die sowieso schon hinterlegt ist, dass beim VEG, dass die Identität stimmt, ja, der hätte jetzt auch schon eins.
Super, ja, das ist also etwas, das muss auch erstmal ins Rollen kommen, da muss man den Nutzen mal richtig erkennen. Und in der gleichen Richtung geht ja auch zum Beispiel das E-Rezept. Also mit einer EID könnte ich mir auch ein Rezept ausstellen lassen, mich in die Apotheke ausweisen, ja. Und dann kann ich das Medikament beziehen. Also auch im Gesundheitswesen gibt es da noch einen Anwendungsfall, wo sehr nützlich sein können. Oder eine Identifikation oder eine Buchung von medizinischen Dienstleistungen kann das natürlich auch helfen.
Und könnte auch eben zum Beispiel jetzt ältere Leute dazu bringen, hey, wenn ich dort das einfacher machen kann, weißt du, auch Leute, die vielleicht noch nicht so technikaffin sind, dann hast du dort auch nochmal ein Argument mehr, wenn mit dem der Gang in die Apotheke einfacher wird.
Ja.
Könnte es ein Argument sein.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Eben, ich glaube, wir haben jetzt die Herausforderungen besprochen. Ich glaube, nach wie vor technisch ist das machbar. Die grosse Herausforderung wird die Kommunikation sein und die richtigen Anwendungsfälle finden. Und dann, glaube ich aber auch, aber glaub, frühestens 2026, vielleicht dauert es dann noch ein Jahr, zwei länger, aber
das ist gut möglich, ja.
Irgendwann werden auch wir dort sein, wo Estland jetzt schon ist. Herzlichen Dank, Marcel Rösinger, für das Gespräch.
Ja, danke
auch. Du bist Manager bei der Beratungsfirma Accenture. Danke vielmals, hast du dir Zeit genommen.
Danke auch, wünsche einen schönen Tag.
«Kontext – Wirtschaft im Gespräch» ist ein Podcast von Economy Suisse. Idee und Konzept von Michael Wiesner und Nina Weibel, Schnitt und Technik von Nils Passen. Die Redaktion und Gesprächsführung von mir, Nico Leuenberger, von der Podcast-Schmiede. Wir hören uns!